Moin Moin, viele Grüße direkt von der türkischen Riviera. Ihr hört's im Hintergrund. Hier spricht der Typ, der euch früher bei der NDR 2 Club Hitparade immer in die Aufnahme reingesabbelt hat. Mein Name ist Uli Harras und heute bin ich mit meiner Firma justpodcast.de im Podcast-Business unterwegs und genau deshalb höre ich auch im Urlaub Bäcker am Morgen. Da sind immer alle wichtigen Infos über meine Heimatstadt drin. Heute ist Donnerstag, der 18. April. Gute Unterhaltung jetzt mit Episode 135. Ach ja, kleiner Hinweis noch. Wir haben hier gerade 28 Grad. Nur so nebenbei.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Uli, allein diese Stimme mal wieder zu hören, genial. Und natürlich vielen Dank, dass du bei unserem Podcast dabei bist. Bevor wir in unsere Themen einsteigen, schnell Glückwünsche nach Eimsbüttel. Ein Lottospieler hat vorgestern im Eurojackpot rund 172.000 Euro gewonnen. Ziemlich cool. Das wird wahrscheinlich der beste Kontoauszug seines Lebens. So. Jetzt zu unseren Themen für diesen Donnerstag. Am letzten Samstag erst darüber berichtet. Heute Morgen haben wir schon die Lösung im Gepäck. Die sehr große Tischtennisgemeinde im Stadtpark hatte sich bei uns im Podcast zusätzliche Platten gewünscht. Also, Sie kennen das, diese fest installierten, betonierten Tischtennisplatten. Und schwupp! Heute Morgen sprechen wir mit dem Mann, der das Ganze unkompliziert und unbürokratisch möglich macht. Außerdem, die Zugbegleiter der Deutschen Bahn bekommen Bodycams. Wohl ein überfälliger Schritt, wie wir gleich hören werden. Und zum Start geht es um etwas scheinbar sehr Profanes, um das berühmte und unfassbar beliebte Krabbenbrötchen. Hilfe, die Preise laufen aus dem Ruder. Wir starten jetzt. Wer sich in den letzten Tagen ein Krabbenbrötchen gegönnt hat oder gönnen wollte, liegt wahrscheinlich immer noch unter dem Sauerstoffzelt. Akute Schnappatmung angesichts der Preise. Was ist da los? Fragen wir unsere Lokalredakteurin Juliane Lauterbach, die es vor ihrer Recherche auch nicht glauben wollte. Juliane, was kostet aktuell ein Krabbenbrötchen in der Spitze?
Ja, also das teuerste Krabbenbrötchen, jedenfalls nachdem wir uns umgeschaut haben, gibt's im Moment an den Landungsbrücken, Brücke 10. Die nehmen 15 Euro tatsächlich für ein Krabbenbrötchen.
Und wie kommt das?
Tja, auch da haben wir uns erkundigt. Da gibt es also eine Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer, so nennen sich die. Die sitzen in Cuxhaven und die haben mir erklärt, dass die letzte Krabbensaison wahnsinnig schlecht war. Die geht immer von September bis November und man weiß einfach vorher nicht, ob viele Krabben gefischt werden können oder nicht. Und letztes Jahr war das wohl das totale Desaster. Ganz wenig Krabben, die Lagerbestände sind demnach leer. Und diese Knappheit führt dazu, dass da eben jetzt diese Preise aufgerufen werden.
Das heißt, nur zum Verständnis, die Fischer fahren teilweise raus und finden gar keine, weil sie fahren auf gut Glück raus.
Die fahren raus und gucken dann, was es zu holen gibt. So habe ich das jedenfalls verstanden. Und letztes Jahr war da einfach unterm Strich nicht viel zu holen, so dass da eben eine Knappheit entstanden ist, die Lager jetzt leer sind und sich das niederschlägt in hohen Preisen.
Wie reagieren denn die Kunden darauf? Weil also die Preisrange wird ja wohl eine andere sein. Es kann ja nicht nur sein, dass es Fischbrötchen in Hamburg für 15 Euro gibt.
Also ich war noch nicht dabei, wie da jetzt Kunden massenhaft ausgerastet sind oder sowas. Teilweise ist es halt so, dass die einige Restaurants ja jetzt schon oder Fischbuden eben gesagt haben, um das zu vermeiden, dass sich die Leute aufregen, nehmen wir es halt lieber ganz von der Karte. Und wenn man das den Kunden erklärt, so ist es mir gesagt worden, zeigen sie dafür dann eben doch auch Verständnis, wenn die Alternative wäre, 15 Euro ansonsten zu bezahlen.
Wie sind denn die Aussichten für alle Fans von Krabbenbrötchen? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, man kann es ja nicht vorhersagen.
Man kann es nicht vorhersagen und das ist in dem Fall vielleicht sogar die gute Nachricht. Also wir haben eben auch gefragt, kann es sein, dass wenn es letztes Jahr schlecht gelaufen ist, dass das darauf hindeuten kann, dass es nächstes Jahr oder dieses Jahr wieder so schlecht läuft? Und da ist uns gesagt worden, nein, überhaupt nicht. Da gibt es keinen Zusammenhang. Es kann also sein, dass es eine super Saison wird dieses Jahr und das würde dann heißen, nächstes Jahr gehen die Preise wieder runter.
Juliane Lauterbach, vielen Dank. Für alle, die gern Krabbenbrötchen essen, mein Beileid. Für alle, die sich wie ich eher Gedanken um die Pommespreise machen, nochmal Glück gehabt. Wer bekommt auf die Mütze, wenn der Zug mal wieder zu spät ist? Richtig, der Zugbegleiter. Wer bekommt auf die Mütze, wenn der Zug ausfällt? Richtig, der Zugbegleiter. Und wer bekommt auf die Mütze, wenn die Sitzplätze doppelt vergeben wurden? Na, Die Antwort ist jetzt klar. Aber es kommt ja noch schlimmer. Zugbegleiter sind immer öfter immer heftigeren Attacken ausgesetzt. Also nicht nur verbalen, sondern tatsächlich auch körperlichen Attacken. Tätliche Angriffe von durchgeknallten Fahrgästen. Abendblatt-Chefautor Christoph Rybacek jetzt bei uns im Podcast. Ob das schon die Lösung ist, worüber wir gleich sprechen, weiß ich nicht. Aber wir halten fest, Christoph, für die Zugbegleiter geht es jetzt einen Schritt in Richtung mehr Sicherheit. Welcher ist das?
Das ist ein Instrument, um die Sicherheit vor allem der Zugbegleiter zu erhöhen. Das sind sogenannte Bodycams, das sind Minikameras. Die kennen wir von den Polizisten, die auf dem Hamburger Kiez, auf St. Pauli arbeiten schon. Das sind kleine Kameras, die im Bedarfsfall angemacht werden können, um die Situation, denen die Zugbegleiter ausgesetzt sind, zu filmen. Die Zugbegleiter sagen das dann auch an, Achtung, ich nehme das hier auf, um eben möglicherweise Beweismaterial zu haben. Und du hast es gesagt, die Zugbegleiter sind Blitzableiter. Sie sind Blitzableiter für den Frust der Passagiere. Sie sind der Blitzableiter für die Menschen, die nicht an sich halten können, weil sie zu betrunken sind oder meinen, andere belästigen zu müssen. Übrigens auch sexuell.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis eben, den du nochmal gegeben hast. Wenn man das so im Vorbeigehen hört, denkt man, die filmen jetzt immer, aber die filmen nur, wenn sie selbst das Kommando auslösen und wenn sie es, das ist die Vorgabe, sie müssen es auch ansagen.
Das ist richtig. Sie müssen es kommunizieren, weil es ja auch in Persönlichkeitsrechte eingreifen könnte. Und was dort aufgenommen wird, wird auch nicht lange gespeichert. Es sei denn, es wird zu Beweiszwecken benutzt. Der Vorteil daran ist, das wirkt so ein bisschen präventiv. Wenn ich als mutmaßlicher Angreifer, Übergreifer weiß, da ist eine Kamera, die mich möglicherweise filmt, dann halte ich mich möglicherweise etwas zurück. Und das ist genau auch der Sinn dieser Bodycams.
Du sagst möglicherweise, aber ich tippe doch mal, dass es dafür irgendwelche Erkenntnisse, Erfahrungswerte gibt, dass man gesagt hat, das ist ein Instrument, das wir tatsächlich einsetzen wollen. Mal abgesehen davon, dass das Geld kostet, das lasse ich jetzt mal außen vor, aber da muss sich ja jemand irgendwas gedacht haben aufgrund von Erfahrung.
Das ist richtig. Es wurde getestet in zwei Regionen in Baden-Württemberg, zum Beispiel bei der Schwarzwaldbahn und in Bayern. Und da sind genau die Erfahrungen gemacht worden, über die wir gerade gesprochen haben. Die Bodycams schrecken die Übergreifer, Angreifer etwas ab. Das ist praktisch bewiesen in diesen Feldversuchen. Und wir kennen es auch von den Einsätzen, auch beispielsweise bei der Polizei auf dem Hamburger Kiez.
Und es hat natürlich noch einen weiteren Vorteil. Oft sind ja auch die Zugbegleiter hinterher, wenn es tatsächlich zu einem Verfahren kommt mit einem Straftäter, in der, sage ich mal, in der Argumentationspflicht, dass sie, es steht Aussage gegen Aussage. Da kann ja so eine Aufnahme tatsächlich auch helfen.
Das ist sehr häufig so und das ist also zur Strafverfolgung auch sehr wichtig. Man hat gesehen, dass die Zahl der Übergriffe auf die Zugbegleiter sich in den letzten Jahren stetig erhöht hat. Wir sind im Moment auf einem Höchststand mit 3.144 Übergriffen deutschlandweit. Das heißt also 9 jeden Tag. 9 Übergriffe jeden Tag auf Zugbegleiter. Also das sind nur die dokumentierten. Es gibt ja sicherlich auch einige, die gar nicht mal zur Anzeige gebracht werden oder über die später vielleicht gar nicht geredet wird, weil die Zugbegleiter gewohnt sind, das auszuhalten.
Bodycams für Zugbegleiter. Hoffen wir mal, dass das hilft. Danke an Christoph Rybacek. Ein vielleicht einmaliger Vorgang im politischen Hamburg. Innerhalb von wenigen Tagen haben die Verantwortlichen reagiert und einen Bürgerwunsch umgesetzt und alle, wirklich alle sind zufrieden. Worum geht's? In unserer Samstagsepisode hatten wir Henrik Peschel im Interview. Er ist, ich kann das so sagen, fanatischer Tischtennisspieler und trifft sich mit einer riesigen Truppe von Gleichgesinnten regelmäßig im Stadtpark. Das Problem, dort gibt es nur 2 Tischtennisplatten und das reicht vorn und hinten nicht, weil sich mittlerweile teilweise über 100 Spieler gleichzeitig vor Ort treffen. Also, der verständliche Wunsch, lieber Bezirk, baut doch bitte noch mehr Platten auf. Einer, der diese Angelegenheit in die Hände genommen hat, ist Oliver Kamp von den Grünen im Bezirk Nord. Und was soll ich sagen? Er hat es möglich gemacht. An diesen Wunsch können wir einen Haken machen. Dank Oliver Kamp. Der ist schon in der Leitung und hört mit, aber vorher noch kurz der erwähnte Henrik Peschel stellvertretend für die große Tischtennis-Community aus dem Stadtpark. Henrik, gestern, als die Entscheidung fiel, das war doch für euch ein großartiger Tag, oder?
Also das war gestern wirklich Wahnsinn. Also für uns ist das wie ein Durchbruch, wie ein neues Tischtennisleben, weil wir können jetzt einfach 24 Stunden spielen, aber wir stehen nicht mehr in der Schlange. Und ich meine, ja, das ist einfach, das ist wie quasi einkaufen im Supermarkt, aber eben ohne Kasse.
Was ist denn jetzt für euch bei dieser Entscheidung eigentlich das Wichtigste, dass ihr nicht mehr so lange da rumstehen müsst und warten müsst, bis ihr spielen könnt oder dass am Ende vielleicht noch mehr Leute zu euch kommen?
Ja, das ist so ein Gesamtpaket. Also wie gesagt, der größte Park in Hamburg und die wenigsten Tischtennisplatten, das hat ja auch noch nie gepasst. Und dann wurden das immer mehr, weil es einfach so einen Spaß bringt. Und ich habe jetzt das Gefühl, also das kann auch noch hamburgweit ausstrahlen, weil wenn andere Bezirke merken, wie wenig das wirklich kostet im Verhältnis zu dem, was da passiert. Das ist auch ein sozialer Ort, wie wir ja letztes Mal gelernt haben. Das Verhältnis stimmt einfach. Also du kannst irgendwo massenhaft Tischtennisplatten aufstellen, sei dir sicher, ein paar Tage später sind da Leute. Also, und vielleicht fangen ja andere Bezirke auch noch an als Inspiration. Wäre doch cool.
Total geflasht. Henrik, verständlich. Jetzt kommt der Mann zu Wort, der sich maßgeblich für die Tischtennis-Community im Stadtpark eingesetzt hat. Oliver Kamp, der Sprecher Sport der Grünen in der Bezirksversammlung Nord. Das tut auch wahrscheinlich mal richtig gut, als Politiker so einen Coup zu landen.
Ja, das kommt selten vor, dass sozusagen die politische Leistung so unmittelbar anerkannt wird. Meistens hat man ja mit sehr viel langfristigeren Projekten zu tun. Man schiebt irgendwas an und 8 Jahre später schneidet dann jemand anders ein Band durch. Und das ist total cool, dass es jetzt so schnell gegangen ist.
Herr Kamp, und ich piekste Sie jetzt zum Anfang des Interviews einmal kurz an. Dann haben wir das auch abgehandelt. Aber Sie als Politiker der Grünen, Sie haben ja im Moment als Partei eine ganze Menge immer auszuhalten und kriegen ziemlich viel auf die Mütze. Deswegen ist es doch doppelt erfreulich.
Ja, also ich persönlich kriege, glaube ich, wenig auf den Kopf für das, was ich tue. Aber die grüne Politikerin im Bund, nehmen wir mal Frau Baerbock oder Herrn Habeck, die kriegen es jetzt natürlich richtig von oben. Aber so, das atmen die, glaube ich, auch routiniert weg. Die freuen sich da nicht drüber. Aber das schaffen die schon. Und ich glaube, wenn man zurückschaut, wird man sagen, die haben nicht immer das Richtige gemacht, aber die Richtung stimmte. Und das ist natürlich irgendwie auch cool. Kommunal ist es dann einfacher und schneller erfolgreich zu sein. Trotzdem brauchen wir ja auch Leute, die sich in Bundesdingen engagieren. Ja,
das klar.
Die können die kleine Maschinen machen.
Herr Kamp, wie ist denn das jetzt eigentlich gekommen, dass das so schnell funktioniert hat? Also wir haben gerade erst am Samstag noch bei uns im Podcast darüber berichtet, dass es diese Pläne gibt, Bezirksversammlung hin oder her. Die Tischtennisspieler haben gesagt, oh, sie haben Hoffnung, dass das lief alles ganz gut. Und jetzt sind wir so schnell zu einer Lösung gekommen. Wie haben Sie denn das hingekriegt?
Ja, ich glaube, da sind ein paar glückliche Umstände zusammengekommen. Erstmal war das Anliegen ein harmloses, also niemand wird, wenn irgendwo mehr Tischtennisplatten stehen, irgendwie wird dann seinen Freiheiten eingeschränkt. Deswegen, da können dann auch alle erstmal mitmachen. Und wenn man sich das anguckt, haben ja im Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport der Bezirksversammlung Hamburg-Nord dann ja auch alle Fraktionen da mitgemacht. Insofern, das hat, glaube ich, dazu beigetragen, dass es so schnell ging. Ich glaube, alle Fraktionen haben auch gemerkt, dass es jetzt so kurz vor der Wahl irgendwie wir nicht mehr endlos Zeit haben, uns da noch lange mit zu befassen. Und dann muss man das mal spontan entscheiden, findet man das jetzt gut oder nicht. Und dann kommt natürlich auch dazu, dass das Bezirksamt auch sozusagen intern schon mal recherchiert hat, ob da was möglich wäre oder nicht. Und von da gab es halt auch ein grünes Licht. Und da passt dann einfach ganz viel zusammen. Und dann kann es dann auch mal so schnell gehen.
Ach, wäre das schön, wenn es immer so wäre, oder?
Ja, wäre cool, aber geht halt leider nicht. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel mal die Kölbrandbrücke angucken oder so.
Hören Sie auf.
Ja, genau. Also manchmal dauert es halt auch einfach länger, weil die Investitionssummen größer sind, weil da noch technische Fragen zu klären sind.
Ja.
Und so. Aber so in unserer kleinen Kommunalpolitik hier in Hamburg-Nord, wenn es um Sport geht, da machen wir halt auch viel, da machen halt auch viele mit, weil das halt auch viele Menschen interessiert. Also es gibt viele Sportvereine, viele Engagierte, die da ehrenamtlich rumpruckeln. Und da will man dann als Kommunalpolitik das auch fördern und wertschätzen. Und deswegen hat, glaube ich, der Sport in Hamburg-Nord da in den letzten 5 Jahren echt viel gewonnen. Und das liegt natürlich, würde ich jetzt sagen, wenn ich hier in der Werbeveranstaltung wäre, an uns Grünen. Aber die Wahrheit ist, da gibt es halt auch noch eine Koalitionspartnerin und andere Fraktionen, die dann auch an geeigneter Stelle immer mitmachen.
Herr Kamp, das rechne ich Ihnen hoch an, wie Sie das eben formuliert haben. Möglicherweise ist das eine Selbstverständlichkeit eigentlich, aber es ist im politischen Leben nicht immer so. Deswegen finde ich diese Formulierung von Ihnen, wie fair Sie da auch mit den anderen Parteien umgehen, finde ich, ziehe ich zum zweiten Mal meinen Hut heute vor Ihnen. Aber wahrscheinlich können Sie die Frage noch gar nicht so spontan beantworten, aber es würde uns natürlich schon interessieren. Jetzt ist diese Entscheidung gefallen. Sind Sie denn jetzt auch noch für die Umsetzung zuständig? Also ich nehme an, nicht an, dass Sie eine Schaufel in die Hand nehmen, aber wie geht denn das jetzt weiter? Also diese Platten müssen ja auch noch gebaut werden.
Genau, die Platten werden vom Bezirksamt bestellt und werden vom Bezirksamt eingebaut. Und ich gehe davon aus, dass der Bezirksamtsleiter gesehen hat in der letzten Sitzung der Bezirksversammlung, wie groß da die Unterstützung und wie begeistert die Tischtennisspielerinnen waren, dass er da jetzt irgendwie seiner Fachabteilung sagen wird, mach mal hurtig, es wird warm, alle wollen raus. Und ich gehe davon aus, dass es vielleicht noch, sag mal, vor dem 1. Juni irgendwie was wird. Aber das liegt halt sozusagen nicht mehr in unserer Hand, sondern das ist jetzt echtes Handwerk. Und wer zu Hause auch mal einen Handwerker haben wollte, weiß ja, mit welchen Problemen das manchmal behaftet ist.
Ich habe mich jetzt im Vorfeld nicht schlau gemacht, wie schwierig oder wie einfach es ist, eine Tischtennisplatte einzubetonieren. Aber ich tippe mal, es wird nicht so lange dauern, wie die Kühlbrandbrücke zu bauen.
Schöner Vergleich. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ich denke, auf eine Woche kommt es dann auch nicht an. Aber wenn es sozusagen erst Ende September wird, dann wäre es halt schade.
Oliver Kamp von den Grünen im Bezirk Nord. Vielen Dank. Und jetzt viel Glück mit dem Bestellen der Platten und mit der Terminbuchung bei den entsprechenden Handwerkern. Episode 135 geht gleich mit unserem kompakten News-Rundumschlag zu Ende. Aber vorher möchte ich noch eine Mail vorlesen, die gestern angekommen ist. Unter moinhamburg@abendblatt.de kommt von unserer Hörerin Ingeborg Trampe. Moin, liebes Bäcker am Morgenteam. Gemeckert wird viel, daher mal ein fettes Lob an das Team hinter dem Podcast. Sehr gut gemacht, alle wichtigen Themen sind drin. Man könnte fast auf die Lektüre des Abendblatts verzichten. Alles sehr nah an den Menschen. Besonders gut finde ich die komprimierte Länge. Reicht für meine U-Bahnfahrt in die Stadt. Und dass ihr bei Themen nachhaltet, zum Beispiel heute zu den möglichen wahren Hintergründen, warum Westfield nicht wie geplant öffnet. Und jetzt kommt ein Satz, da gendert Ingeborg, deswegen... Ich hoffe, ich kriege das richtig hin, da bin ich nicht so gut drin. Außerdem ist es schön, die RedakteurInnen auch mal im O-Ton zu hören. Für mich jedenfalls hat sich der Podcast neben Apokalypse und Filterkaffee zum Must-Podcast am Morgen etabliert. Herzliche Grüße und Ahoi! Ingeborg, wir freuen uns sehr über Ihre Mail, also danke im Namen des gesamten Teams. Wer uns auch mailen möchte, und natürlich darf das auch Kritik sein, die Mailadresse ist, glaube ich, super einfach, moinhamburg@abendblatt.de, steht aber vorsichtshalber auch nochmal in den Shownews. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg-Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Schönen guten Morgen. Für etwa 10.000 Schülerinnen und Schüler bei uns in Hamburg wird es wieder ernst. An den Gymnasien, Stadtteil- und Oberschulen starten die schriftlichen Abi-Prüfungen. Und es wird das erste Mal nach Vor-Corona-Regeln geprüft. Darauf hat Schulsenatorin Bekeris noch einmal hingewiesen. Der Wohnungsmarkt in Hamburg ist weiter angespannt. Laut dem Immobilienexperten der Beraterfirma Colliers kommen auf 1.000 Wohnungsgesuche nur 29 tatsächliche Angebote. Der Mangel spiegelt sich auch in den tatsächlichen Mietpreisen wider. Der Preis pro Quadratmeter ist im Schnitt um mindestens 80 Cent auf 13,90 Euro gestiegen. Autofahrer auf der A7, die von Süden aus nach Hamburg wollen, müssen bis zum Mittag mehr Zeit einplanen. Die Autobahn zwischen Egesdorf und Garlsdorf ist von 9.30 Uhr bis voraussichtlich 12.30 Uhr vollgesperrt. Laut Autobahn GmbH muss kurzfristig der Asphalt ausgebessert werden.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.